Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Im Kaukasus hat sich für Georgien eine zweite Kriegsfront aufgetan. Die Truppen geraten auch in Abchasien in die Defensive. In der Schweiz ist für viele Kinder der erste Schultag. Kampagnen machen Autofahrer auf die Anfänger auf den Schulwegen aufmerksam. In Peking qualifizieren sich Schweizer Sportler für nächste Runden. Die Tennisspieler Roger Federer und Stanislas Wawrinka, der Skifruderer André von Arburg und der Schwimmer Dominik Maichtri. Und um 13 Uhr on the road to Wichita, Kansas, die Reise der DRS-Korrespondenten in die Mitte Amerikas. Am Vier-Staaten-Eck von Utah, Colorado, New Mexico und Arizona leben Pueblo-Indianer und sie waren schon dort längst bevor der weiße Mann diese Grenzen durch ihr Land gezogen hat. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Silvan Fischer.
Die georgische Armee gerät nach der militärischen Niederlage in Südossetien nun auch in Abchasien, der zweiten abtrünnigen Provinz, in die Defensive. Abchasien hatte sich wie Südossetien 1992 als von Georgien unabhängig erklärt. Die Führung der Separatisten forderte von den georgischen Truppen, in der Sicherheitszone die Waffen niederzulegen. Der russische Militärkommandant in Abchasien verlangte von Georgien ultimativ den Rückzug der Truppen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Russland hat nach Angaben der Agentur Interfax damit begonnen, zusätzlich 9000 Soldaten und 350 gepanzerte Fahrzeuge nach Abchasien zu verlegen. Man wolle damit verhindern, dass die russischen Friedenstruppen in eine ähnliche Lage wie zu Beginn des Konflikts in Südossetien gerieten. Der Kommandant der russischen Truppen in Abchasien erklärte, wenn Georgien auf die Aufforderung zum Rückzug nicht reagiere, würden Maßnahmen ergriffen. Georgien wies die Forderung umgehend zurück. Präsident Saakaschwili erklärte, Russland plane eine Invasion Georgiens und den Sturz seiner Regierung. Russland gehe es nicht um Südossetien, sondern um die Kontrolle der Ölrouten. Ein Regierungssprecher bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Russland plane keinen Einmarsch, hieß es dazu im russischen Außenministerium. Georgien müsse nur seine Truppen aus Abchasien und Südossetien abziehen, die Kämpfe einstellen und eine Nichtangriffserklärung unterschreiben. Dann könne auch ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen werden.
Das Atomkraftwerk Mühleberg im Kanton Bern hat im vergangenen Betriebsjahr eine Rekordmenge Strom produziert, nämlich 3,1 Milliarden Kilowattstunden. Die Rekordproduktion führt das Kernkraftwerk Mühleberg unter anderem darauf zurück, dass der Betrieb modernisiert wurde. Mühleberg ist seit 1972 in Betrieb. Migros setzt beim Transport ihrer Produkte vermehrt auf die Bahn. Seit Jahresbeginn transportierte sie zusätzlich 6% oder 36.000 Tonnen der Güter auf den Schienen, wie der Konzern mitteilt. Bereits im ersten Halbjahr 2007 war die Migros die grösste Kundin der SBB Cargo. Sie transportierte rund 1 Million Tonnen ihrer Güter mit der Bahn. In 11 Schweizer Kantonen hat heute die Schule wieder begonnen. Unter anderem im Kantonen der Nordwestschweiz und der Ostschweiz sowie im Kanton Bern. Verschiedene Organisationen mahnen deshalb insbesondere die Autofahrer zur Vorsicht. Der Touringclub Schweiz, TCS etwa, führt zum dritten Mal in Folge, zusammen mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung und der Polizei, eine Sensibilisierungskampagne durch. Und der Verkehrsclub VCS ruft Eltern dazu auf, ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu fahren. An den Olympischen Spielen in Peking stehen die beiden Schweizer Tennisspieler Roger Federer und Stanislas Wawrinka in der zweiten Runde. Federer schlug den Russen Dmitri Tursunov in 2 Sätzen. Wawrinka bezwang den Kanadier Frank Dantsevich in 3 Sätzen. Im 200 Meter Freistilschwimmen qualifizierte sich Dominik Maichtri für den Finale. Wasser- und Zugvögel, die in der Schweiz überwintern, sollen mehr Lebensraum erhalten. Dies kündigt das Bundesamt für Umwelt an. Vorgesehen sei, 8 neue Gebiete ins Inventar der Vogelreservate aufzunehmen, so beispielsweise am Pfäffiker und Greifensee im Kanton Zürich. Zudem soll das international bekannte Gebiet Fanel am Neuenburgersee erweitert werden, heißt es weiter. Lärmige Freizeitgeräte wie Modellflugzeuge oder Modellboote würden in den Reservaten verboten. Interessierte Kreise können bis Anfang Oktober zu den Massnahmen im Vogelschutz Stellung beziehen. In der Schweiz dürften in diesem Jahr deutlich weniger Äpfel und Birnen geerntet werden als letztes Jahr. Das zeigt eine Schätzung des Schweizerischen Obstverbandes. Bei den Äpfeln dürfte die Ernte um 15% kleiner ausfallen als im vergangenen Jahr und rund 130.000 Tonnen betragen. Bei den Birnen wäre die Ernte gar nur halb so hoch ausfallen wie 2007. Einen Grund für diesen Rückgang sieht der Obstverband in einer längeren Trockenphase im Frühling. Der Zahnimplantatehersteller Nobel Biocare hat im ersten Halbjahr beim Umsatz und Gewinn eingebüßt. Der Umsatz ging, verglichen mit der Vorjahresperiode, um 5,2 auf rund 325 Millionen Euro zurück. Der Reingewinn sank von rund 86 Millionen auf gut 57 Millionen Euro.
Die halbe Welt mahnt, doch der Krieg zwischen Georgien und Russland geht weiter und ist der georgischen Hauptstadt schon bedrohlich nahegekommen, sagt die ARD-Korrespondentin in Tiflis. Die weiteren Themen sind friedlicher. Schulbeginn. Kinder sollten zu Fuß zur Schule, denn der Schulweg ist auch eine Lektion. Schweinesuppe. Die EU möchte, dass auch in der Schweiz das Verfüttern von Speiseresten verboten wird. Max Bill, das Filmporträt über den großen Künstler und Gestalter, war gestern in Locarno zu sehen. Und in Peking geht der dritte Tag der Sommerspiele zu Ende, soweit er nicht ins Wasser gefallen ist. Der Regen stört zwar die Spiele, doch den Bauern in der Region ist er hochwillkommen. Um 13 Uhr on the road to Wichita, Kansas. Unsere USA-Korrespondenten sind quer durch Amerika unterwegs und dabei, Landstriche und Menschen entlang ihres Weges kennenzulernen. Auch unbekanntere Seiten des vielfältigen Landes, das im November einen neuen Präsidenten wählt. Four Corners, der Punkt, wo die US-Staaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona aneinandergrenzen, ist eine Touristenattraktion. Abseits von Highway und Touristenstrom bebauen Pueblo-Indianer ihre Maisfelder. Heute wie schon vor 2000 fahren. On the road to Wichita, Kansas, um 13 Uhr auf DRS 1 und 4.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.306 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. Der Euro wird zu 1.6207 gehandelt, der Dollar zu 1.0791. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf und stellenweise gehen teils kräftige Schauer oder Gewitter nieder. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 24 bis 27 Grad, im Osten bläst der Föhn. Morgen regnet es teils kräftig bei Höchstwerten um 21 Grad. Dazu bläst mäßiger bis starker Südwestwind. In der Ostschweiz und in Graubünden ist es mit Föhn tagsüber noch trocken und teils sonnig. Am Mittwoch fällt vor allem im Osten und Süden noch Regen, sonst gibt es von Westen zunehmend sonnige Abschnitte bei rund 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeugs vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt. Und in der Region Basel, auf der A2 in Richtung Luzern, Stau wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen dem Oberburg- und dem Belchentunnel.
Die Russen haben auch in dieser Nacht in ganz Georgien Städte und Dörfer bombardiert. Die Journalistin Esther Hartbrich befindet sich in diesem Moment in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Ich hatte kurz vor der Sendung Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Ich fragte sie zuerst, was spürt man von diesem Konflikt in Tiflis?
Ja, er rückt immer näher, aber noch ist relativ wenig zu spüren. Aber in den vergangenen Tagen wurden schon mehrere Ziele ganz in der Nähe von Tiflis bombardiert. Heute Nacht zum Beispiel die Radaranlage des Zivilflughafens. Der funktioniert trotzdem weiter, aber einige Leute sind von der Bombardierung wach geworden und haben natürlich Angst. Auch ein Dorf, wo ein Militärlager sich befindet, ganz in der Nähe von Tiflis, wurde heute Nacht bombardiert. Und auch das haben die Leute hören können.
Und welche Auswirkungen hat das alles auf den Alltag? Wie spielt sich das tägliche Leben in Georgien ab?
Ja, da muss man sicherlich Unterschiede machen. Also in Tiflis läuft noch alles so seinen normalen Gang. Die Geschäfte haben offen, die Geschäfte sind auch gut gefüllt mit Waren. Sicherlich sieht es an der Grenze zu Abchasien anders aus. Sicherlich sieht es anders aus in Gori, nicht weit von Südossetien, Stalins Geburtsstadt. Denn die Stadt ist ja auch schon mehrmals bombardiert worden, auch heute Nacht erneut. Man sah in den Fernsehnachrichten brennende Häuser und weinende Leute. Allerdings soll es diesmal keine Opfer gegeben haben.
Wie begegnen die Menschen dieser Situation? Sind die Leute im Bild über das, was passiert, im Land selber, aber auch um die internationalen Bemühungen, den Konflikt einzudämmen, wenigstens auf militärischer Ebene zu beenden?
Ja, die Leute sind schon informiert. Also sie gucken natürlich Nachrichten, auch in den Cafés und in den Geschäften, wo Fernsehgeräte sind. Sie diskutieren darüber, was da passiert. Allerdings insgesamt fühlen sie sich schlecht informiert. Also zum Beispiel angeblich durch russische Hacker sind eben die Seiten von einigen Nachrichtenagenturen gestört. Alles, wo hinten RU dran steht, also RU für Russland, die Seiten kann man gar nicht mehr öffnen. Die sind allerdings offenbar von georgischer Seite geschlossen worden. Also von daher ist die Informationsfreiheit schon eingeschränkt.
Georgiens Regierung scheint zu befürchten, Russland könnte das ganze Land besetzen wollen. Ist das realistisch oder Angstmacherei?
Ja, also bisher hat Moskau nicht zu erkennen gegeben, dass es das im Sinn hat. Aber die Angst ist hier natürlich riesengroß. Das Land ist klein, bisschen größer als Bayern mit etwa 3,5 Millionen Einwohnern. Und natürlich hat man Angst, Russland könne Georgien okkupieren als Strafaktion für das, was da jetzt eben in Südossetien passiert ist. Denn ausgelöst wurde es ja schon durch die Offensive des georgischen Präsidenten Saakaschwili, der den Befehl dazu gegeben hat. Allerdings sieht man hier, dass in Georgien anders. Man sagt, es sind ja georgische Dörfer in Südossetien beschossen worden und dagegen mussten wir uns wehren. Allerdings fragt man sich heute auch, ob Saakaschwili nicht zu naiv war. Natürlich mit so einer Reaktion Russlands hatte man nicht gerechnet. Ich glaube, Saakaschwili plante, möglichst schnell Südossetien unter Kontrolle zu bekommen und den Segen der USA dazu und dass Moskau dann gar nicht sich trauen würde, anzugreifen.
Das war Esther Hartbrich von der ARD in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Zum Konflikt im Kaukasus haben wir ein Dossier mit weiteren Hintergrundinformationen bereit unter www.deres.ch. In 11 Schweizer Kantonen sind die Sommerferien zu Ende. Für die Kleinen fängt die Schule wieder an. Und viele Eltern bringen ihre Töchter und Söhne zum Unterricht. Aber bitte nicht mit dem Auto, fordert der VCS, der Verkehrsclub der Schweiz. Kinder sollen zu Fuß zur Schule. Eine Forderung, die auch von Pädagogen unterstützt wird. Denn das Lernen beginne schon auf dem Schulweg. Inlandredaktor Alexander Sauter berichtet.
Wenn's vor der Schule oder dem Kindergarten zum Stau kommt, dann haben Eltern ihre Kinder wieder mit dem Auto zum Unterricht gefahren. Laut einer Studie der Universität Basel fahren rund 10% der Eltern ihre Kleinen zur Schule. Von sogenannten Elterntaxis ist dann die Rede. Der Verkehrsclub der Schweiz, der VCS, hat deshalb zum Schulbeginn eine Kampagne lanciert, damit Kinder zu Fuß zur Schule gehen. Christine Steinmann vom VCS.
Die Kinder sollten möglichst früh lernen, sich selbstständig im Verkehr zu bewegen, damit sie an Sicherheit gewinnen und dann auch auf den Freizeitwegen kompetent und sicher und durch den Verkehr kommen.
Es geht nicht nur darum, dass Kinder lernen, sich im Verkehr richtig zu verhalten. Das sagt Esther Bäumler. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Pädagogik der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Der Schulweg ist so das Zwischenglied vom Zuhause, wo die Kinder ja bei den Eltern sind in der Regel, und der Schule, wo sie wieder bei Lehrpersonen sind. Dieser autonome Raum, wo sie eigene Erfahrungen machen können. Und diese Erfahrungen können unterschiedlich sein. Das kann um eigene Wahrnehmungen gehen, von Raum, von Natur, aber natürlich auch um Kontakte, um Freundschaften, darum Konflikte mit anderen Kindern zu lösen. Und als drittes vielleicht auch das Thema Bewegung und Gesundheit.
Eine Untersuchung des Netzwerks Kind und Verkehr zeigt dann auch, Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen, malen buntere Zeichnungen mit Blumen, Bäumen und Schmetterlingen. Bei Kindern, die ihre Umwelt nur mit Blick aus dem Autofenster kennen, sind die Zeichnungen dementsprechend farbloser, nur Häuser und Straßen. Und trotzdem, viele Eltern haben Angst, ihre Kinder unbeaufsichtigt über verkehrsreiche Straßen zur Schule zu schicken. In der Westschweiz gibt es deshalb seit längerem das Projekt Pedibus. Dabei handelt es sich um einen Schulbus auf Füssen, sagt Christine Steinmann vom VCS. Die Kinder gehen quasi in einer Karawane zu Fuß, werden aber von einer erwachsenen Person begleitet.
Das ist eine klar definierte Linie mit Haltestellen, wo dann die Kinder quasi in diesen Fußbus zusteigen. Das ist eine erwachsene Person, die diesen Schulbus anführt und dann einfach an den Haltestellen diese Kinder mitnimmt.
Was in der Westschweiz bereits erfolgreich angewendet wurde, startet nun in Bern in einem Pilotversuch. Auch andere Deutschschweizer Gemeinden haben damit begonnen, mit Pedibus den Stoßverkehr rund um die Schulhäuser abzubauen.
Was machen Restaurants, Spitäler und Heime mit Spaghetti, Bratwurst und Hackbällchen, die auf den Tellern liegen bleiben? Sie werfen alles in einen Topf und lassen diesen abholen. Für die Schweinefütterung. Die Speisereste werden aufbereitet zur sogenannten Schweinesuppe. Allerdings, seit längerem verlangt die EU, dass die Schweiz diese Schweinesuppe verbietet. Der Bundesrat muss in diesem Jahr noch entscheiden. Für die Schweinesuppenköche sieht es nicht gut aus. Andrea Jacki hat sich auf einem Schweinemastbetrieb umgehört.
Da werden sie jetzt nervös. Jetzt fährt das hinten an, tut Bucht um Bucht futtern. Die stürzen sich drauf.
Die gut 900 Mastschweine von Hans Berger aus dem Weilerbärfischenhaus im Kanton Bern sind gerade im Glück. Es ist 7 Uhr und sie kriegen ihr Frühstück, eine Schweinesuppe. Hans Berger holt bei Restaurants und Heimen die Speiseresten ab. Diese werden als erstes gekocht. Am Morgen geht die Verarbeitung dann weiter.
So, die sind hier schon gekocht und werden jetzt gemixert, zerkleinert und nachher in einen Vorratstank hineingepumpt. Von dort aus wäre sie dann von der Computerfütterung abgerufen und in einem Verhältnis mit anderen Komponenten gemischt und zur Verfütterung bereit gemacht.
150'000 bis 200'000 Franken habe er in die Anlage gesteckt, erklärt Berger, der als Präsident der Schweizerischen Lebensmittelrecycler auch seine Berufskollegen vertritt. 120 Betriebe in der Schweiz stellen Schweinesuppe her. Die Hygiene- und Zubereitungsvorschriften sind sehr streng. Der EU genügt es nicht. Das Risiko von Tierseuchen ist ihr zu groß. 2002 verbot sie die Aufbereitung von Speiseresten. Dies, weil in Großbritannien 2001 die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen war. Die EU verlangt, dass auch die Schweiz die Schweinesuppe aus Speiseresten verbietet. Darüber entscheiden muss der Bundesrat. Ein Entscheid, der Konsequenzen haben könnte, sagt Marcel Falk, Sprecher vom Bundesamt für Veterinärwesen.
Wenn man diese Praxis weiterführt, dann wird es zu Handelseinschränkungen kommen. Zu Handelseinschränkungen, die den ganzen Handel mit der EU, mit landwirtschaftlichen Produkten betreffen.
Betroffen werden nicht nur das Schweinefleisch, sondern auch andere landwirtschaftliche Erzeugnisse aus tierischen Produkten, wie zum Beispiel Käse. Einschränkungen beim Handel, davor fürchtet man sich beim Schweizerischen Bauernverband. Man wolle gerade das Gegenteil, also den Handel mit der EU für Schweizer Bauern erleichtern, sagt Thomas Jäcki beim Verband zuständig für den Bereich Viehwirtschaft. So müsse man die Schweinesuppe wohl opfern.
Wird es aber durch die EU zu Einschränkungen im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten kommen, dann müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und auch hierzulande ein Verbot dieser Verwertung aussprechen.
Für die Zukunft der Schweinesuppe aus Speiseresten sieht es nicht rosig aus. Der Bundesrat dürfte sich wohl eher für den Abbau von Handelsschranken entscheiden und die Schweinesuppe also verbieten. Das weiß auch Suppenkoch Hans Berger. Er plant bereits eine Alternative, und zwar eine Biogasanlage. Statt seiner gefräßigen Schweine würde diese dann die Essensreste schlucken und in Energie umwandeln. Begeistert ist Berger allerdings nicht.
Erstens reden wir von einer Investition von 1 Million wieder. Und zweitens müsste ich nachher 1000 Kubik Pschütti mehr irgendwo ausbringen. Ich müsste eben Futter kaufen zusätzlich. Es gibt mehr Aufwand. Ich darf ja nicht meinen, eine Biogasanlage, die läuft einfach so. Also das braucht genau gleich Betreuung.
Eine kleine Hoffnung hat Hans Berger doch noch. Einige EU-Politiker möchten die Schweinesuppe wieder zulassen. Sie wollen sich für eine Änderung der entsprechenden Verordnung einsetzen. Ihre Chancen sind allerdings eher klein, weshalb wohl auch die Schweizer Schweine in Zukunft auf ihre Spezialsuppe verzichten müssen.
Schweine, ihre Schweinesuppe und die Europäische Union. Das war ein Bericht von Andrea Jacki. Max Bill war der wohl bedeutendste Schweizer Künstler und Gestalter des letzten Jahrhunderts. Der 1994 verstorbene Winterthurer Künstler galt aber auch als eine schwierige, eine komplexe Persönlichkeit. Der Zürcher Regisseur Erich Schmid porträtiert diesen vielseitigen Max Bill in seinem Film «Bill, das absolute Augenmaß», der gestern am Festival von Locarno der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Erik Wackung.
Eine wichtige Information erhält man in diesem Film nicht. Der Regisseur Erich Schmid, der dieses filmische Porträt über den visionären Gestalter und Künstler Max Bill verfasst hat, hat dessen Witwe geheiratet und wohnt in dessen Haus. Erich Schmid weiß, dass ihm die Frage nach einer vermeintlich zu großen Nähe oft gestellt wird.
Ich kann zu dieser Frage eigentlich nur sagen, dass diese große Nähe mir einen Zugang vermittelt hat zu Max Bill, den ich sonst nicht gehabt hätte, nämlich einen außerrationalen Zugang, sozusagen auch einen emotionalen Zugang zu seiner privaten Persönlichkeit sogar, die ich in diesem Fall eigentlich wichtig finde.
Das Resultat gibt Erich Schmid recht. Max Bill, das absolute Augenmaß, ist eine solide filmische Annäherung an jenen Mann, der als wichtigster Schweizer Künstler des 20. Jahrhunderts gilt. Das künstlerische Werk Bills steht wohl dokumentiert in hunderten von Büchern. Hier aber, in diesem Film, steht für einmal der Mensch dahinter im Mittelpunkt.
Ich wollte einfach den unbekannten Bill zeigen. Es ging mir eigentlich nicht so stark um die Werke. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte lieber, dass man die Werke im Original sehen kann. Und was mich eigentlich interessiert hat an dieser Persönlichkeit ist, was steckt hinter diesem Werk? Was für eine Biografie?
Schmid konnte auf umfangreiches dokumentarisches Material aus erster Hand zurückgreifen, um den Künstler zu porträtieren. Und dabei kommt einiges Unbekanntes oder fast Vergessenes zutage. Zum Beispiel der politische Bill, der im Zürcher Gemeinderat, aber auch im Nationalrat saß, der sich gegen die Faschisten engagierte, der Manifeste gegen den Vietnamkrieg schrieb. Max Bill, der Künstler mit Zivilcourage. Man erfährt auch einiges über die Gedankenwelt hinter dem Werk, wie in diesem Interview aus den 70er Jahren.
Aus was besteht die Musik? Sie besteht aus Rhythmen, sie besteht aus Tönen, Schwingungen. Die Schwingungen und die Töne werden kombiniert durch mathematische Abgrenzungen gegeneinander. Und auf diese Weise habe ich festgestellt, dass ich ebenfalls auf die Mathematik zurückgehen müsse in der Malerei und in der Plastik.
Bill setzte sich ein für eine schönere Lebenswelt der Menschen. Dabei nächtigte er zu Hause in einem spartanischen Schlafzimmer. Bill wirkte spröd, hatte aber auch viel Humor. 1968 zum Beispiel, da erhielt er den Zürcher Kunstpreis.
Ich bin ein wenig in Verlegenheit über diesen Kunstpreis, weil ich vor Jahren, damals als Gemeinderat, die Erhöhung der Preissumme beantragt hatte. Die Summe wurde damals erhöht. Ich bin somit gewissermaßen der Nutznießer meiner eigenen gemeinderätlichen Tätigkeit.
Max Bill, das absolute Augenmaß, ist ein reiches Porträt einer komplexen Persönlichkeit, bei dem vor allem die wunderschön inszenierten Aufnahmen seiner Kunst auffallen. So entsteht das Bild einer Person, deren herausragendes Merkmal, trotz allen anderen interessanten Facetten, seine gestalterische Arbeit, das Augenmaß war. Erich Schmid.
Seine gesellschaftliche Verantwortung, sein sich einsetzen für eine bessere Welt und so weiter, das hat er mit vielen anderen geteilt. Aber mit dem Augenmaß habe ich Bill im Verdacht, dass er da eine Ausnahme ist.
Sagt Filmregisseur Erich Schmid über seinen Protagonisten, den Künstler Max Bill. Wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Das der Wetterbericht für heute aus Peking. Und wegen Olympia ist das Wetter in Peking mehr als nur eine lokale Notiz. Wegen des heftigen Regens mussten gestern Tennispartien verschoben werden und Radrennfahrerinnen stürzten auf der nassen Straße. Doch der Regen in Peking hat auch sein Gutes, weiß Peter Achten.
Es war die gute Nachricht für Organisatoren und Sportler zugleich. Die Nachricht kam von oben sozusagen. Es hat nämlich geregnet. Endlich. und das in Strömen. Gewaltige Gewitter mit einem Blitzfeuerwerk sind in der Nacht auf heute über Peking niedergegangen. Auch jetzt, am späten Nachmittag, nieselt es wieder. Dank dem Regen sind die Temperaturen auf jetzt vergleichsweise kühle 27 Grad gesunken. Das aber ist nicht alles. Der Regen hat auch bewirkt, dass der Himmel über der Stadt, für Pekinger Verhältnisse jedenfalls, relativ klar geworden ist. Die Sonne ist nicht mehr ein oranger Feuerball hinter einem von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Feinstaub verdreckten Dunstschleier. Nein, die Sonne ist, wenn auch nicht strahlend, so doch ziemlich gelb. Immerhin. Bekannt geworden ist heute auch, warum es am Freitag bei der Eröffnung der Spiele nicht geregnet hat. Nicht weniger als 1100 Raketen mit Chemikalien sind von den Vororten und der Hubei-Provinz in den wolkenverhangenen Pekinger Himmel abgeschossen worden. Wie sich gezeigt hat, mit vollem Erfolg. Regen setzte erst eine halbe Stunde nach dem gigantischen Feuerwerk ein. Top-Luftqualität jedenfalls versprechen jetzt die Pekinger Meteorologen für die nächsten paar Tage. Die Schönredner vom Internationalen Olympischen Komitee werden das gerne glauben. Die Pekinger allerdings sind da viel skeptischer. Abwarten und grünen Tee trinken, sagen sie.
Peter Achten über den Himmel über Peking. Sportlich gesehen war Tag 3 der Olympischen Spiele ein Tag mit einigen Entscheidungen. Auch aus Schweizer Sicht, die beiden Tennisspieler Roger Federer und Stanislas Wawrinka zum Beispiel haben die erste Runde des Olympiaturniers überstanden, Christoph Sterchi.
Roger Federer setzte sich gegen den Russen Dmitri Tursunov durch in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:2. Stanislas Wawrinka musste im ersten Spiel über 3 Sätze gehen, siegte aber zum Schluss gegen den Kanadier Frank Denzewitz mit 4:6, 6:3 und 6:2. Eine Runde weiter ist auch Rafael Nadal, auch er siegte in 3 Sätzen gegen den Italiener Potito Starace mit 6:2, 3:6 und 6:2. Die beiden Schweizer Federer Wawrinka spielen heute Nachmittag auch noch ihr erstes Doppel gegen die Italiener Bottelli Seppi. Timea Baczynski schied in der ersten Runde gegen die Wimbledon-Siegerin Venus Williams in 2 Sätzen aus. Der Wiedlisbacher Mike Kurt hat als 17. von 21 Teilnehmern die Halbfinalqualifikation im Kajakslalom deutlich verpasst. Der Schweizer Schwimmer Dominik Maichtri hat sich für den Final über 200 Meter Freistil qualifiziert. Der St. Galler wurde im Halbfinal Gesamtsiebter und schwimmt nun morgen mit den besten 8 der Welt um eine Medaille.
Erleichterung, einfach pure Erleichterung. Heute Morgen wahnsinnig viel Druck gehabt. Ich bin auf der Bahn 4 gestartet, schnellste Bahn. Ich bin jetzt aber wahnsinnig erleichtert, dass ich es geschafft habe.
Der US-Amerikaner Michael Phelps hat in Peking seine 2. Goldmedaille gewonnen. Zusammen mit der Staffel gewann Phelps über 4x100 Meter Freistil. Für den Schweizer Ruderer André von Aburg wird es schwierig, sich für den olympischen Skiff-Final zu qualifizieren. Zwar erreichte der Luzerner mit einem 3. Platz im Viertelfinal die Halbfinals, für die Finalqualifikation muss von Aburg am Mittwoch im Halbfinal nach eigenen Aussagen aber den besten Lauf seines Lebens rudern.
Peking, Tag 3 der Olympischen Spiele, das war Christoph Sterchi.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.